Wir haben ja das Gesamtthema, was heißt Christsein? Gestern haben wir gehört über das Thema der Christ und Christus. Heute Abend werden wir, so Gott will und wir leben, hören über das Thema der Christ und der Sieg. Und heute Morgen nun der Christ und das Leiden. Das ist sicherlich eines der schwierigsten Themen überhaupt, denn es stellt sich ja immer die Frage, warum lässt Gott es zu, woher kommt das Leiden? All diese Dinge, die viele Menschen bewegen und auch bis ins Tiefste ihrer Existenz verunsichern. Manche treibt es von Gott weg, aber viele, Gott sei es gedankt, auch zu Gott hin. Ja, ich werde in vier Teilen darauf eingehen. Zunächst werde ich einige Arten des Leidens beschreiben. Dann die Frage stellen, woher kommt das Leid? Dann die Frage, gibt es einen Sinn des Leidens? Und als letztes dann, der Weg zur Überwindung des Leidens. Also wenn Sie bis zum Schluss da sind, werden Sie vielleicht auch noch die Antwort dann mitkriegen, wie das Leid überwunden werden kann. Zunächst also verschiedene Arten des Leids. Wenn Sie in die Zeitung schauen, sehen Sie, wie viele Arten von Leiden es heute gibt. Wir lesen und hören von Kriegen und ihren Opfern. Es ist die Rede von Morden und Raubüberfällen. Es wird Menschen von anderen Menschen Leid zugefügt. Es existieren riesige Krisengebiete auf der Erde und weitlos, hilflos muss man zusehen, wie allein in Afrika Hunderttausende von Kindern jedes Jahr an Hunger sterben. Überschwemmungen, Erdbeben und eine Vielzahl anderer Katastrophen machen Menschen obdachlos. Ungerechtigkeiten und Gewalttaten zwischen Einzelnen und ganzen Volksgruppen nehmen laufend zu. Es gibt nun einerseits Leiden, das eben ganze Völker betrifft, in Kriegen, in Katastrophen, aber auch Leiden, und das hängt ja damit untrennbar zusammen, dass dann auch den Einzelnen trifft. Katastrophen treffen natürlich auch den Einzelnen, aber gerade auch dann Krankheiten, Todesfälle in der Verwandtschaft, seelische, körperliche Krankheiten. Ich möchte einige Beispiele nennen. In Deutschland erkrankt zurzeit jeder Dritte an Krebs, jeder Fünfte stirbt daran. Das ist also eine der schlimmsten Geißeln der Menschheit immer noch. Viele weitere Krankheiten, die unser Leben einschränken, unser irdisches, geschöpfliches Dasein beschwerlich machen und auch die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat immer wieder in uns wecken. Je mehr Leid man erlebt, umso eher dann auch, denke ich. Aber es gibt auch viele seelische Leiden, die gerade auch in unserer Zeit sehr zunehmen. Die Vereinzelung, die Versingelung der Gesellschaft, wie man sagt, mit allen Folgen der Depressionen, der Ängste. Darf ich übrigens fragen, ob Sie gerade unter Kälte oder Wärme leiden hier drin? Unter Kälte. Ja, ich sogar auch, wobei das bei mir eher selten ist. Ja, es müsste jetzt ein bisschen wärmer werden. Wenn Sie da unter Hitze leiden, dann sagen Sie es auch. Die Fenster dürften aber alle zu sein. Ja, sind auch zu. Es gibt also seelisches Leiden. Es gibt sicherlich Leiden in Kälte- und Hitzegebieten. Ich habe gerade jetzt gelesen, dass Hunderte von Menschen in Russland, auch in Amerika, gestorben sind. Den Kältetod. Bis zu fast 40 Grad minus, muss man sich vorstellen. In Sibirien. Minus 60. Unvorstellbar. Bei uns waren es minus 10, minus 15. Das haben wir aber auch schon gespürt. Aber ich denke, noch viel schlimmer sind die seelischen Leiden. Die Praxen der Therapeuten sind überfüllt. Ob die dann immer wirklich helfen können, ist dann auch die Frage, soweit sie nicht von Gottes Wort her den Menschen helfen. Auch mancherlei Nöte. Depressionen, Angstzustände, Phobien, vieles weitere. Manche haben ja auch damit zu tun in der Seelsorge. Dann ist auch das Leiden auf existenziell-ethischem Gebiet zu nennen, unser Versagen gegenüber den Mitmenschen. Wir können nicht immer liebevoll in jeder Situation mit unseren Mitmenschen umgehen und nachher leiden wir darunter, dass wir es mal wieder nicht geschafft haben, die richtige Antwort zu geben, die richtige Hilfestellung zu leisten. Dann gibt es die vielen suchtkranken Menschen, die im Grunde an ihrem Zustand leiden, auch wenn sie es nicht immer zugeben. Drogen, Alkohol, aber auch ekstatisierende Rhythmen können versucht werden. Die Mischung aus Techno und Ecstasy, gerade jetzt kam gestern eine Meldung, dass sie wieder eingefasst haben, der kiloweise Ecstasy-Drogen an Techno-Freaks verteilt hat. Also eine ganz schlimme Sache, die sich dann in den Rausch stürzen, weil sie mit der Realität, mit dem beruflichen Alltag oder was auch immer nicht fertig werden. Ich denke, jeder von uns ist in Krisensituationen anfällig für irgendwelche Süchte, ob es auch jetzt vielleicht harmloser Süßigkeitensucht ist, Zuckersucht, gibt es ja alles mögliche, auf allen Gebieten kann man süchtig werden, Fernsehsucht, Internet und wo auch immer Menschen vielleicht nicht mehr rausfinden. Ja, ich habe nicht geschlafen, ich habe gearbeitet. Heute Nacht bis 12:30, heute Morgen ab 8. Ach so, ja, du redest. Ja, Schlafsucht kann es auch geben, wenn man sich dann gehen lässt. Trägheit, übrigens der Theologe Karl Barth, ich schätze ihn nicht in allem, aber manches hat er doch erkannt. Er hat Hochmut und Trägheit als verschiedene Formen der Sünde bezeichnet, auch die Trägheit. Ja, bei diesem Wetter neigt man eher dazu, gell? Deshalb da dachte man auch, will man gar nicht aus dem Bett manchmal, wenn es so Wetter ist. Aber die letzten Tage waren wirklich doch ein Geschenk mit dem Sonnenschein. Ja, also diese Süchte sind ein Teufelskreis und zugleich ein Symptom unserer Zeit. Der Mensch möchte sich betäuben, aber gerät dadurch in die Krise, aus der er heraus möchte, noch tiefer hinein durch die Suchtmittel. Weil das verdickt ja nur die Symptome und es ist nicht wirklich geholfen. Aber wenn wir noch tiefer gehen, dann gibt es bei Menschen, deren Gewissen noch nicht ganz abgestumpft ist, noch ein Leiden an der Sünde. Ich habe schon angedeutet. Sie leiden und hoffentlich wir alle leiden dann auch wirklich darunter unter unseren Verfehlungen und Unterlassungen. Unterlassene Liebe, unterlassene Hilfeleistung. Unsere Lieblosigkeit, unser Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Brutalität und was auch immer. Das ist dann ein Leiden, wenn man das Gewissen noch geschärft hat durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Dann leiden wir an unserem von Natur aus bösen Herzen und daran, dass wir es aus eigener Kraft nicht verändern können. Aber umso größer die Freude, dass der Herr es verändern kann. Und dann gibt es ein Leiden, wenn wir ja über das Thema sprechen, der Christ und das Leiden, ein Leiden, das speziell Christen und nicht Nichtchristen betrifft. Welches Leiden könnte das sein? Um des Herrn willen. Nicht wegen eigener Schuld. Wenn wir wegen eigener Schuld ins Gefängnis müssen, ist es kein Leiden um des Herrn willen. Das hält auch die Heilige Schrift ganz klar auseinander. Aber wenn wir um des Herrn willen leiden, dann liegt sogar die Verheißung der Seligkeit darauf. Zwei Stellen aus der Heiligen Schrift hierzu. Matthäus 5, Vers 10 bis 12, da sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden. Wenn sie damit lügen, ja, es könnte ja sein, es ist wirklich was Böses, aber wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, gerade wenn es uns ganz miserabel geht, um Christi willen, vielleicht geht es ja uns noch nicht so schlecht wie eben den Geschwistern, die sogar dafür sterben, für den Heiland. Aber dann ist das keine leere Vertröstung, sondern der wirkliche Trost. Im Himmel wird der Lohn reichlich sein. Ähnlich auch in 1. Petrus 4, Vers 14, da schreibt der Apostel: Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Wie gesagt, nicht um eigener Schuld willen, sondern um Jesu willen. Nun möchte ich als zweites die Frage uns versuchen zu beantworten, die im Grunde auch sehr schwierig ist, auch in der Philosophie sehr viel diskutiert wurde. Woher kommt das Leid? Man spricht auch von der Theodizee-Frage, wie kann Gott das zulassen? Gibt es eine Wurzel des Leidens? Nun, die Bibel gibt an sich eine ganz klare Antwort darauf. Braucht man gar nicht so viele philosophische Überlegungen anstellen, Leibniz und wie auch immer die Denker geheißen haben. Gehen wir nämlich zurück zum Anfang der Bibel, der Heiligen Schrift, dann erkennen wir, dass die Welt gut erschaffen war und der Mensch sogar sehr gut. 1. Mose 1 und 2. Im Urzustand des Paradieses gab es noch kein Leiden. Das macht uns die Heilige Schrift deutlich. Die Menschen lebten in unbeschwerter Gemeinschaft mit Gott und allen Geschöpfen zusammen. Keines fraß das andere auf. Der Löwe spielte mit dem Kätzchen und steht zwar nicht wörtlich da, aber davon kann man ausgehen. Und der Mensch konnte den Löwen streicheln, ohne dass er die Hand in den Rachen bekam und nicht mehr herausbekam, wie es dann später ist. Auch bei Hunden weiß man ja auch nie, ist meine Hand dann im Mund verschwunden, im Rachen, oder kann ich sie wieder rausziehen. Jeder Hund ist auch wieder ein Individuum, ne? Wollte ich Sie auch mal nur warnen, seien Sie da nicht zu vertrauensselig bei unbekannten Hunden. Aber das kam eben in die Schöpfung hinein, das Fressen und gefressen werden, die Aggression und auch die Vergänglichkeit, diese Störung. Und wie kommt die hinein? Nun, Satan geht in Gestalt der Schlange auf die Menschen zu und möchte sie zur Trennung von Gott verführen. Das ist ja allen bekannt. Aber wenn wir da mal genauer lesen, dann sehen wir in 1. Mose 3, dass Satan eine vierfache Versuchung an die Menschen heranträgt. Vier Lügen der Schlange. Ich habe es auch an anderen Stellen schon ausgeführt. Sollte Gott gesagt haben, ist die erste Lüge. Das ist der Atheismus und der Anarchismus. Gottes Existenz wird in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben, gibt es überhaupt einen Gott, der etwas sagt? Und dann sollte Gott gesagt haben, der Anarchismus, hat er uns was zu sagen? Gibt er uns überhaupt Ordnungen? Sollen wir auf ihn hören? So kommt der Satan ganz raffiniert daher. Heute sehr verbreitet, nur noch Selbstverwirklichung ohne Gott. Fun und wie das alles heute heißt. Dann die zweite Lüge. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr wenn ihr von dem Apfel esst, sondern, das ist kein Apfel, sondern was für eine Frucht?
Der Frucht des Guten und Bösen.
Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Frucht, die klug macht, die Augen öffnet, dass man wird wie Gott und sieht und erkennt, was das Gute und Böse im Innersten ist. Sicherlich, wir haben ein Gewissen, wir können auch als ungläubige Menschen, können Menschen in gewissem Rahmen Dinge noch erkennen, aber nur der Heilige Geist kann unsere gefallene Vernunft erleuchten, dass wir wirklich erkennen, was in den Augen Gottes gut ist. Es ist auch eine Lüge der Unsterblichkeit damit mit verbunden. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und der Teufel ist ja einfallsreich und hat eine Lehre entwickelt, denn er kann ja nicht bestreiten, dass die Menschen sterben. Und wie verführt er sie dann jetzt? Reinkarnation, Wiederverkörperung. Nicht? Du stirbst, du kommst aber wieder, hast immer wieder eine Chance, dich höher zu entwickeln, aus eigener Kraft, ohne Gott. Oder durch Werke und was auch immer, oder Götter. In verschiedenen Religionen wird es ja unterschiedlich gefüllt. So Gott will und wir leben, werden wir auch ja noch ein Seminar über Buddhismus zum Beispiel hier haben und andere Themen. Die Programme liegen ja am Ausgang. Also diese Verlockung zur angeblichen Unsterblichkeit, zur Bestreitung Gottes und seiner Gebote und dann auch, ihr werdet sein wie Gott, die Hauptlüge, die Selbstvergottung des Menschen. Alle sollen kleine Götter sein, der Hochmut, den ich schon gestern erwähnt habe, als Wurzelsünde aller anderen Sünden. Und eure Augen werden aufgetan, die Bewusstseinserweiterung, gerade in der Esoterik, sehr verbreitet. Nicht? Da ist alles schon genannt, die ganzen esoterischen Strömungen in diesen vier Lügen der Schlange. Eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet nicht sterben und gibt es überhaupt einen Gott? Da haben sie diese vier Lügen der Schlange. Nachzulesen in 1. Mose 3, 1-5. Und weil das die Menschen damals geglaubt haben und auch heute immer wieder so glauben, in Anführungsstrichen jetzt als Glauben, nicht der christliche Glaube. Deshalb kam es zum Sündenfall und kommt es immer wieder dazu, dass wir schon von Geburt an in Sünden geboren werden. Psalm 51, ganz klar gesagt. Problem der Erbsünde, wie man das jetzt genau auch versteht, biologisch, juristisch, wie auch immer, das möchte ich jetzt nicht ausführlich erörtern, aber Tatsache ist, dass wir von Natur aus Sünder sind und eben nur durch den Erlöser Jesus Christus wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Es kommt also zum Sündenfall, zum Abfall von Gott, dem Herrn und Schöpfer. Die Folge ist nun aber nicht die von der Schlange versprochene Herrlichkeit, Erkenntnis und Unsterblichkeit. Mit diesen Lügen hat sie den Menschen geködert. Sondern die Folgen sind Mühsal, Leid, Sterblichkeit, Krankheit als Vorstufe des Todes, all diese Dinge. Nachzulesen, ebenfalls in 1. Mose 3. Die Schlange wird dort von Gott verflucht. Die Frau soll mit Mühen Kinder gebären, wehen. Ne? Und zum Mann sagt Gott, verflucht sei der Acker, also die ganze Bebauung der Schöpfung, um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Da ist alles enthalten, was wir heute erleben. Die Mühsal der Arbeit, so schön auch Arbeit ist, aber es ist auch immer Mühsal, gerade auch, wenn man die Disteln dann sieht auf dem Acker. Das Kraut auf dem Felde auch mit Mühsal essen, im Schweiß deines Angesichts arbeiten. Heute schwitzt man nicht mehr bei jeder Arbeit, aber in Gedanken, auch am Computer kommt man manchmal schwitzen. Vor allem, wenn er ausfällt. Das sind auch die Mühsale der Technik heute. Ja, also es ist alles eben nicht mehr perfekt oder unvergänglich. Denken Sie an das Jahrtausendproblem, das dann doch nicht eingetreten ist, aber man hat große Ängste gehabt, wie hier die Technik plötzlich in die Katastrophe umschlagen kann. Und dann eben die Vergänglichkeit, der Tod. Du bist Erde und sollst zur Erde oder zu Staub werden. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Hier ist also das Leiden im Blick auf die Geschöpflichkeit deutlich genannt. Wir halten fest, die Welt war gut geschaffen, aber die Sünde des Menschen, der Abfall vom lebendigen Gott, das selber wie Gott sein wollen, das wurde zur Wurzel des Leidens. Das ist die biblische Antwort, woher kommt das Leid? Und deshalb dieses Leiden im umfassenden Sinne hat da angefangen, bis heute. Ja? Man kann jetzt damit nicht jedes einzelne Leiden erklären, warum gerade jetzt der Mensch Krebs kriegt oder dieses Kind verhungert. Aber die gefallene Struktur der Schöpfung kann man damit erklären, dass das überhaupt eintritt und dass diese ganze Welt einmal ihrem Ende entgegengeht in dieser jetzigen sichtbaren Schöpfung. Und es wird ja das himmlische Jerusalem am Ende der Heiligen Schrift beschrieben als diese Neuschaffung. Siehe, ich mache alles neu, spricht da der Herr. Die gefallene Struktur der Welt durch den Sündenfall allgemein, aber dann auch das einzelne Leiden. Und dann kommen wir als automatisch zur dritten Frage. Gibt es einen Sinn des Leidens? Also wir hatten jetzt gehört, Arten des Leids, Wurzel des Leidens. Und jetzt gibt es einen Sinn des Leidens. Nun, was meinen Sie? Ja, hier werden wir gleich noch einiges betrachten. Nun, Menschen bemühten sich seit jeher um Erklärungsversuche, warum Leid auftritt und wozu es dienen kann. Ich möchte einige davon nachfolgend wagen zu nennen. Ich sage es bewusst so, denn wir müssen uns bei allem immer bewusst sein, dass viel Leid auch unerklärlich bleibt. Man denke zum Beispiel, wie schon erwähnt, an das Sterben Hunderttausender, menschlich jetzt gesprochen, unschuldiger Kinder. Wobei vor Gott kein Mensch unschuldig ist, aber menschlich gesehen unschuldiger Kinder in den Kriegs- und Hungergebieten dieser Erde. Wird vom Sinn des Leidens geredet, dann ist deshalb auch immer seine Sinnlosigkeit, in unseren Augen zumindest betrachtet, mit zu bedenken. Wir können als Menschen, die wir nun einmal sind, nicht alles erklären. Wir müssen auch gar nicht den Ehrgeiz haben, alles zu erklären. Auch Ungläubigen gegenüber können und müssen wir nicht alles erklären können. Vor manchem Leid, das uns in der Welt und vielleicht auch ganz nah in unserer Umgebung begegnet, in der Familie, und da kann ich auch ein Lied davon singen, liebe Geschwister, davor müssen wir einfach verstummen. Müssen wir auch nicht unbedingt reden und erklären. Und dennoch möchte ich sagen, dieses Verstummen lässt sich nicht verallgemeinern. Es kann für den Einzelnen manchmal durchaus eine Hilfe sein, wenn wir versuchen, einen Sinn, vor allem hinter dem ganz persönlichen Leiden, zu entdecken und zu erkennen. Und deshalb möchte ich in der Beschränktheit unseres menschlichen Erkennens und der Zurückhaltung, die angebracht ist angesichts der persönlichen Schicksale, nachfolgend versuchen, einige Möglichkeiten der Sinndeutung für Leid zu nennen. Nun, einige Erklärungsversuche, die man auch so hört, die man vielleicht auch selber sich schon zurechtgebastelt hat, die vielleicht zutreffen oder auch nicht. Ich stelle es mal einfach in den Raum. Nun, die Erklärung, die manche Menschen am schnellsten bereit haben, die aber nicht immer, vielleicht auch eher selten direkt zutreffen mag, lautet: Leiden kommt als Strafe. Schon mal gehört? Ist das Wasser frisch? Frisches, gell? Danke. Frisch von außen. Leiden kommt als Strafe. Ist das richtig? Kann man das immer sagen? Moin, Bruder Johannes. Heute können wir wahrscheinlich nicht Skifahren, das ist auch ein Leiden, aber das kann man verkraften, Johannes, gell? Heute fahren wir Wasserrutsche. Ja, also das Wetter ist schon auch für manche Leute ein Leiden, die dann die Sonne lieben, aber das sind die harmlosen Formen. Über die reden wir jetzt heute mal nicht. Bei allem darf man auch den Humor nicht verlieren, wie Sie merken. Das hat mir auch schon viel geholfen, außer dem Glauben auch der Humor. Leiden kommt als Strafe, sagen aber manche. So argumentierten zum Beispiel Freunde Hiobs. Ja. Du musst besonders viel gesündigt haben, wenn du so viel leiden musst. Man hat hier die Talionsregel, wie eine Waage. Ja. Das menschliche Denken ist ja so, wer gutes Leben führt, menschlich gesprochen wieder, der muss an sich wenig leiden, weil er so gut ist. Wir haben hier den Humanismus, wir haben gestern Abend schon davon gehört. Und wer viel leidet hat, der muss aber auch viel gesündigt haben. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kommt man ganz in die Verunsicherung, ja, ich habe doch nichts Böses getan, warum muss ich jetzt so leiden? Das hört man doch oft. Aber wissen Sie, das können wir nicht aufrechnen. Das steht ganz im Geheimnis Gottes auch. Und so wie die Freunde Hiobs argumentiert haben, so gerecht kannst du nicht gewesen sein, wenn du jetzt so viel leiden musst. Bekenne doch deine Schuld. Und wie war es denn bei Hiob? Sicherlich war er nur ein Mensch und ein Sünder. Aber die Bibel beschreibt ihn als einen sehr gerechten Mann. Ja, man kann sagen, der gerechteste Mensch, der damals gelebt hat in dieser Zeit. Und dass gerade er so viel leiden muss, das passt überhaupt nicht ins menschliche Berechnen dieser Talionsregel, dieser Waage. Ne? Nein, er weist es auch zurück und er erkennt sicherlich zwar, dass er auch sündig ist, aber nicht in diesem Maße, wie es ihm jetzt hier vorgeworfen wird. Und ich komme nachher nochmal auf Hiob zurück. Deshalb diese Erklärung, Leiden kommt als Strafe, da sollten wir genauso wie im Falle Hiob vorsichtig sein, das nicht jetzt den Menschen überstülpen. Damit kann man sie noch eher ins Leiden treiben. Ja? Ich habe selber erleben müssen im Umfeld, dass zum Beispiel ein Kind gestorben ist, dann wurde gesagt, das ist die Strafe und so weiter. Und da wurden die Menschen noch mehr in die Depression getrieben. Das ist überhaupt keine Hilfe dann. Nun, ich möchte die Erklärung nicht völlig ausschließen natürlich, denn die Bibel spricht auch davon und auch die menschliche Erfahrung, dass natürlich Leiden auch als Strafe auftreten kann. Denken Sie zum Beispiel nur an Verbrecher. Ja? Was geschieht mit denen, wenn man sie schnappt? Sie kommen ins Café Viereck oder Achteck in Bruchsal oder sonst wo hin, wo sie jetzt zum Beispiel wieder ausgebrochen sind, aber auch wieder eingefangen wurden. Also sie wollen nur sagen, ins Gefängnis. Aber ohne Grund, Strafe für Schuld, für Sünde, für Verbrechen. Der Verlust der Freiheit als Leiden, als Strafe für Schuld. Oder denken Sie auch an Geschlechtskrankheiten, die sich durch außereheliche Beziehungen verbreiten. Um jetzt mal gar nicht erst AIDS zu nennen, das ja gerade heute immer noch mehr verbreitet wird, indem jetzt, ich will es jetzt nicht nur auf diese Gruppe lenken, aber in homosexuellen Kreisen ist ja zuerst aufgetreten und breitet sich auch am meisten aus. Und in der Situation, wo AIDS dadurch noch mehr verbreitet wird, wird sogar von Kirchen nun das abgesegnet. Ich habe gestern gesagt, es ist ein seelsorgerliches Problem. Wir sollten den Menschen helfen, sie zur Umkehr einladen, zum Herrn und hier ein gesundes Verhältnis zu ihrer Geschlechtlichkeit zu gewinnen, wie die Heilige Schrift sagt und auch der menschliche Verstand, in dem die Menschheit eben nicht ausstirbt durch eine richtige Ehe und eben, da, ich meine, die Menschen sterben ja dann automatisch selber aus, die Gleichgeschlechtlichen. Aber ich sage eben, es ist an sich eine verrückte Situation heute, wo das dann noch gefördert wird. In Römer 6, 23 steht in einem ganz plastischen und unmittelbaren Sinne hier beschrieben, der Sold oder der Lohn der Sünde ist der Tod oder eben die Krankheit als seine Vorstufe. Wo Sünde sanktioniert wird, tritt dann der geistliche Tod ein, wenn keine Umkehr erfolgt, manchmal sogar auch der leibliche. Da kann Leiden auch eine Warnung manchmal sein, dass wir uns rufen lassen. Vielleicht darf ich so offen das mal sagen, wenn ich schon mal in Sünde gefallen war, dann hat mir Gott oft gleich eine Warnung geschickt. Wenn er einen lieb hat, dann züchtet er einen gleich eine Krankheit. Irgendwas, da habe ich schon gemerkt, das ist jetzt die Antwort Gottes darauf. Ja. vielleicht keine schwere, vielleicht irgendwie zum Nachdenken einzubringen. Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt. Aber manche Menschen lässt Gott auch lange laufen und bis es dann vielleicht zu spät ist. Siehe Beispiel Pharao. Bitte? Die Heimsuchung, ja, nach Hause suchen, in dem Sinne verstanden. Ja, so habe ich über diesen Begriff noch gar nicht nachgedacht, aber das mag passend sein. Und da hat man dann wirklich auch Zeit zum Nachdenken, zum Beten und die Ältesten zu rufen und Sünden zu bekennen. Jakobus 5, ne, ist das ja auch genannt dann. Ja, also Leiden als Strafe kann man nicht pauschalisieren, ist nicht immer so. Und man muss das sehr vorsichtig anwenden in der Seelsorge, wenn man es überhaupt dann so sagt. Aber auch nicht völlig auszuschließen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Eine andere Erklärung, jetzt kommen wir zu den vielleicht seelsorgerlich noch passenderen Erklärungen, wie man dann auch konstruktiv mit dem Leiden umgeht, das meine ich damit. Also nicht nur jetzt mit dem Zeigefinger, sondern konstruktiv dann auch heraushilft, natürlich durch Umkehr hindurch. Das soll nicht unter den Teppich fallen. Aber dann auch nach vorne blickend, die andere Erklärung, zunächst folgende: Das Leiden soll uns lehren, Gott ganz zu vertrauen. Wir sind Gott nie näher als im Leiden, möchte ich einfach behaupten. Es kann freilich auch das Gegenteil eintreten, nämlich dass uns Leiden weiter von Gott wegtreibt. Ist bei manchen Menschen leider Gottes so, dass sie dann ins Hadern kommen, ins Anklagen. Warum? Und dieser Gott, und wenn es uns gut geht, bin ich selber, wenn es mir schlecht geht, ist Gott schuld, nach diesem Schema. Sehr ungerecht gegenüber Gott übrigens, so zu denken. Ja, bei vielen Christen aber habe ich es schon erlebt und auch selber erfahren, dass uns Leiden Gott näher bringen kann, ja, in die innigste Gemeinschaft mit ihm treiben kann. Das sind an sich Zeiten der Besinnung. Und das ist auch das Nächste. Leiden kann dazu führen, dass wir ins Fragen kommen, dass wir umkehren, dass wir uns von Gott aus einem oberflächlichen Dasein herausreißen lassen. In Jesaja 26, Vers 16 lesen wir hier ganz deutlich: Herr, wenn Trübsal da ist, suchen wir dich. Ich habe es extra so betont. Erst dann, ein bisschen spät manchmal, wenn Trübsal da ist, suchen wir dich. Vielleicht darf ich sagen, meine Bekehrung damals mit 18 Jahren, ich war an sich damals nicht in Trübsal. Es gibt auch Bekehrungen, wo Menschen über den Sinn des Lebens nachdenken und über ihre Schuld und die Vergebung. Man muss Gott sei Dank nicht immer in Trübsal fallen, erst. Aber bei vielen Menschen ist es eben dann doch so, dass sie erst dann Gott suchen und zum Herrn umkehren. Die Zuchtruten Gottes, um Menschen heimzusuchen, in die Heimat zu rufen. Es gibt diesen Film über eine junge Frau, die mit einem Kopfsprung ins Wasser sich Halswirbel irgendwie brach, ich weiß nicht, wie das genau medizinisch ist, und dann vom Hals abgelähmt wurde. Wurde ziemlich bekannt, hat auch manchen Behinderten einen Trost gebracht, die dann zum Glauben kamen. Sie wissen, Joni, es gibt auch Bücher darüber. Und sie hat diesen bekannten Satz gesagt, den vielleicht nicht jeder Behinderte in dieser Form nachsprechen kann, da aber einfach ihr persönliches Bekenntnis ist: Lieber sitze ich hier in diesem Rollstuhl und gehöre Jesus, als dass ich ihm mit zwei gesunden Beinen ein ganzes Leben lang davonlaufe. Ihr Bekenntnis. Ich habe diesen Film zum ersten Mal im Kino mal gesehen, vor Jahrzehnten schon. Und da war auch eine Gruppe Behinderter dabei. Das war die Uraufführung damals in Pforzheim. Und da wurde dann auch diskutiert, könnt ihr das auch so sagen? Manche konnten es, manche nicht. Ja. Es kommt auch auf ihre Beziehung zu Gott an. Also wie gesagt, eine persönliche Aussage von ihr: Lieber hier in diesem Rollstuhl und gehöre Jesus, als mit zwei gesunden Beinen ihm ein ganzes Leben lang davon zu laufen. Denn sie hat erkannt, der geistliche Tod ist viel schlimmer und die Ewigkeit viel länger als dieses irdische Gebrochensein, Zerbrochensein. Ein ähnliches Bekenntnis finden wir im Neuen Testament beim Apostel Paulus. In 2. Korinther 1, Vers 8 und 9 schreibt er, dieser große Glaubensheld, wie es manche sagen, ja, Paulus, ein Mensch, aber ein Gott, von Gott bevollmächtigter Mensch und Apostel, er sagte Folgendes, 2. Korinther 1, 8 und 9: Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist. wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der lebendig machende Gott, der auch in unserer Trübsal und Depression uns aufrichten kann. Lesen Sie gerade, wenn Sie in Depression sind, die Psalmen, die Trostpsalmen, beten Sie die mit. Wenn man nicht mehr beten kann, kann man die Psalmen wenigstens lesen und betend lesen. Gott näher kommen. Und das weitere, geistliches Wachstum. Leiden kann und wird, möchte ich fast sagen, zu geistlichem Wachstum führen. Das hängt eng mit der Umkehr zu Gott zusammen. Umkehren, wachsen, reifen, geläutert werden, geprüft werden, erzogen werden, erneuert werden. Denn auch ein Christenleben kann einschlafen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zurückkehren zu Jesus als Erlöser und Herr. In Hebräer 12, Vers 11 steht hier ebenfalls ein tröstliches Wort. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das heißt also, wenn wir im Tal drinnen sind und die Züchtigung erleben, dann ist es uns keine Freude. Ja. Dann sehen wir die Sonne nicht. Hier geht ja die Sonne ein bisschen früher unter als oben auf dem Sommerberg, ne? Nehme ich mal an. Aber da ist die Sonne immer noch da, wenn sie hier unten schon weg ist. Obwohl hier am Sonnenbring ist sie immer noch am längsten, weil hier das so schön liegt, ne? Hier rein, aber weiter vorne oder auf der Seite. Oder wenn Sie mal in Alpentälern waren, da geht die Sonne zum Teil Stunden vorher unter, bevor sie bei den Alpspitzen weg ist. Ich war da in Südtirol mal in einem Bergdorf, da war schon... Insgesamt war es noch bis um 20 Uhr hell, aber da war schon um 4 Uhr die ganze Sonne weg, weil der Berg so riesig ist, ne, der Schatten. Als im tiefen Tal drinnen sehen wir nicht darüber hinaus, man weiß nicht, was da oben ist. Erst wenn man auf die Höhe kommt, entdeckt man die sonnendurchflutete Hochebene. Und so ist auch im Leidenstal, man sieht keine Sonne, kein Licht mehr, aber dennoch ist die Sonne da, bildlich gesprochen. Das heißt, der Retter ist nah. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wo steht das? Vers 4, ja. Psalm 23, Vers 4. Geistliches Wachstum. Und dazu gehört auch, dass wir lernen, zu unseren Grenzen Ja zu sagen. Das heißt, das zu tun, was man tun kann, und das, was man tun kann, gut zu tun. Jeder hat andere Grenzen. Ich habe zum Beispiel bis zum 36. Lebensjahr nicht Auto fahren können und habe in dem Rahmen meine Dienste getan. Trotzdem, mit der Bahn konnte man auch schon viel tun. Aber es gibt viel gravierendere Grenzen. Wenn zum Beispiel ein Mensch bettlägerig ist, dann kann er immer noch das Wichtigste tun, was vielleicht Menschen, die nicht bettlägerig sind, aus irgendwelchen hektischen Gründen nicht so tun oder eher versäumen. Was ist das? Was meine ich? Beten. Für die anderen, für sich selber natürlich auch und auch für die Gemeinde. Der Gebetsdienst ist ein priesterlicher und königlicher Dienst zugleich. Zu unseren Grenzen Ja sagen, im Leiden zu erkennen, was will der Herr von uns, was können und dürfen wir tun. Dann kann Leiden dazu führen, uns zu besonderen Diensten zu bevollmächtigen. Ich habe bewusst gesagt, zu besonderen Diensten im Reich Gottes auch zu bevollmächtigen. Jeder hat da andere Schwerpunkte, auch die Gaben zu entdecken, einzusetzen. Wir erleben, ich möchte es mal so ausdrücken, bei allen bedeutenden Menschen in der Bibel und in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Christenheit vielleicht auch richtiger gesagt, dass sie durch besondere Tiefen geführt wurden, bevor sie die Bevollmächtigung zu großen Taten im Reich Gottes erhielten. Das groß möge man jetzt richtig verstehen. Ja, kann es jetzt vielleicht anders formulieren. Zu Taten im Reiche Gottes erhielten. Betrachten wir einmal Mose. Wie wurde denn Mose vorbereitet? Nicht nur 40, 80 Jahre lang. Ja. Also schon als Kind war sein Leben bedroht. Dann, so denke ich, ist es auch Leiden Wenn man eine solche Schuld auf sich lädt, wie Mose es getan hatte, was meine ich damit? Sagen wir mal Totschlag vielleicht. Totschlag an dem Ägypter. Die Grenze zwischen Mord und Totschlag ist manchmal fließend. Ne? Im Totschlag wird manches entschuldigt, dass vielleicht doch Mord ist, aber ich würde sagen, es war nicht vorsätzlich, es war im Affekt. Da gibt es ja die unterschiedlichen Definitionen. Jedenfalls, er erschlug einen ägyptischen Aufseher in der Wut darüber, dass dieser einen seiner israelitischen Volksgenossen misshandelt hatte. Eine verständliche Wut, aber so weit hätte er nicht gehen dürfen. Und an diese Schuld hat er wahrscheinlich das ganze Leben immer wieder denken müssen. Und das hat sicherlich auch Leiden bedeutet. Er muss dann fliehen und wird von Gott 40 Jahre in die Stille genommen. Haben wir auch so eine lange stille Zeit hinter uns. Manche leben da schon gar nicht mehr. Ich bin jetzt gerade mal 41. Die Menschen sind damals auch älter geworden. Mose 120 Jahre. Aber in unseren Zeiträumen, wenn Gott uns schon mal einige Monate, Jahre in die Stille führt, vielleicht auch Jahrzehnte, dann kann das auch zum Segen sein. Er hat ihn 40 Jahre in die Wüste geführt, in die Stille und Zurückgezogenheit, bis dann Gott, der Herr und Schöpfer der Welt, ihm erschien im brennenden Dornbusch in dieser Wüste, Midian, ne? Oder wie hieß sie? Ja. Hier sind unsere Bibelfachleute, der Bruder Johannes. Midian, ja. Bei den Midianitern. Und dann wurde er eben berufen, bereits im 80. Lebensjahr stehend, wo manche von uns vielleicht schon gar nicht mehr hier auf der Erde sind. Da wurde er dann erst berufen und hat 40 Jahre lang diesen gewaltigen Dienst im Auftrag des Herrn tun dürfen. Die Befreiung des Volkes Israel. Also diese Zubereitung, ja. Oder denken wir eben an Hiob, sein Weg führte durch tiefstes Leiden hindurch zur Herrlichkeit. Er hatte alles verloren. Seinen Besitz, seine Herden, seine Kinder. Seine Frau hat gesagt, schlag dich von Gott los, hat sich auch von ihm abgewandt. Und dann noch die Gesundheit als letzte Steigerung, was Satan zugelassen hat in seinem Leben. Die tiefste Probe. Die Frage dann, liebt er Gott, ohne irgendetwas dafür zu erwarten? Meinst du, dass Hiob dich umsonst lebt, fragt Satan, Gott im Thronsaal, wie das da so schön beschrieben ist. Goethe hat darauf zurückgegriffen, hat es aber dann ziemlich verfälscht, ja. Und auch Boito in seiner Vertonung, Mephistopheles und was es da alles gibt. Aber sie knüpfen alle da an diese Hiobs-Berichte an. Aber die Frage, die sich in der Bibel nun stellt, liegt der Gott umsonst, ohne etwas dafür zu erwarten? Nun, Hiob klagte, er haderte mit Gott, aber eines tat er nicht. Er fiel nicht von Gott ab. Er wurde nicht zum Atheisten. Er hat immer noch mit Gott geredet. Nicht immer sehr freundlich. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Aber er hat nicht gesagt, ja, Sendepause, Schluss aus. So wie es ja manche heute tun. Und was geschah, als er Fürbitte für seine Freunde tat, die fast schon zu seinen Feinden geworden waren? Ja, da hat er sein Leid gewendet. Diese Freunde, die waren ja zunächst übrigens beachtlich, die haben eine ganze Woche, glaube ich, eine Woche war es, erstmal geschwiegen, mit ihm getrauert. Tun das Freunde heute noch? Wohl dem, der solche Freunde hat. Gell? Das muss man bei aller Kritik, die dann auch in ihren Reden angebracht werden kann, sagen. Und diese Reden sind ja nicht alle völlig falsch. Da ist auch viel Richtiges drin. Aber bloß auf die Situation Hiob trifft es eben in dem Falle nicht so zu, alles, was sie sagen. Als er dann Fürbitte für sie tut, erhält er das, was er verloren hat, mehrfach zurück. Kinder, Herden, Reichtum, Besitz und auch seine Gesundheit. Das wird dann am Schluss beschrieben. Und dann ein weiteres Beispiel, der Apostel Paulus. Wie hieß er denn vorher? Saulus. Saul, der Größte unter dem Volk, eines Hauptes, überragte er alle. Ich bin zum Glück nicht so groß, sonst hätte ich die Lampe runtergeschmissen. Und Saul, der Große und Saulus, auch der Große, ja. Und dann, wie nennt er sich oder wird er genannt nach seiner Bekehrung? Paulus, zu Deutsch, der Geringe, der Kleine. Schon im Namen liegt hier die ganze Botschaft. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das, was Johannes der Täufer sagte, das trifft hier auch auf Paulus zu. Er ist der Apostel, der die meisten neutestamentlichen Briefe geschrieben. Und die ersten Gemeinden, vermutlich sage ich mal die meisten Gemeinden, im ersten Jahrhundert nach Christus gegründet hat. Nicht die ersten, aber die meisten. Durch seinen Dienst ist so viel Frucht erwachsen, wie durch
wohl kaum einen anderen Apostel. Zumindest wird uns von anderen nicht so viel berichtet. Aber auch bei ihm steht am Anfang das tiefe Tal. Wieso? Was ist das tiefe Tal, als er noch kein Paulus ist? Ganz vorher noch, vor seiner Bekehrung. Ja?
Er hat doch zum Ananias gesagt, Gott hat zum Ananias gesagt, geh hin zum Paulus, wie er noch lebt war, und ich werde ihm noch zeigen, wie viel er leiden muss um meines Mannes.
Ja, das ist schon später. Ich meine noch weiter zurück, bevor er nach Damaskus kommt. Das hat er da getan. Ja, Stephanus, ein Beispiel, Märtyrer geschaffen, ja, die Christen verfolgt. Ist das nicht Leiden? Das hat er sich bestimmt auch immer wieder vorgehalten, dass er schuld ist am Tode vieler Christen, mitschuldig ist. Er hat sie vielleicht nicht direkt erschlagen, da wird nichts drüber gesagt, aber er stand dabei bei Stephanus, hat nichts dagegen getan, hat sich noch gefreut. Und dann eben 3 Tage völlig blind vor Damaskus, auch tiefstes Leiden. Schließen Sie einfach mal die Augen für ein paar Minuten. Und dann versuchen sie mal hier rumzulaufen. Das ist nicht einfach. Hier drüben gibt es ja eine Blindenklinik. Da können sie ja solche Menschen auch treffen. Ja, er hatte die Christen verfolgt, viele von ihnen getötet. Vor Damaskus hat ihn Gott zuerst einmal äußerlich mit Blindheit geschlagen. Und erst nach 3 Tagen kehrte sein Augenlicht zurück. Er konnte dann in den großen Auftrag für seinen Herrn und Heiland Jesus Christus hineinwachsen, Schritt für Schritt. Nicht gleich mit einem Schwung alles, aber Schritt für Schritt, wie es bei uns da, denke ich, auch ist. Nun, immer wieder führt der Weg des Glaubens durch den Zerbruch zum Sieg, durch das Kreuz zur Krone. Auf dem Berliner Dom habe ich das so schön gesehen, als ich oben war. Und wenn man dann runterblickt, sieht man und unten ein Kreuz und ein Stück oberhalb eine Krone, ja, von oben. Und von unten sieht es dann umgekehrt aus, vom Kreuz zur Krone, dieses Sinnbild des Leidens und des Sieges. Heute Abend dann auch der Sieg. Durch den Zerbruch geht es zum Sieg. Gerade die sogenannten Großen im Reich Gottes haben gelernt, nicht auf sich selbst zu vertrauen, auf ihre Fähigkeiten und Gaben, ihre Ausstrahlung. Nein, sie haben auf den Herrn vertraut, der ihnen alles schenkt, der Tode lebendig macht, der unsere Kraft, ja, nicht unsere Kraft, sondern seine Kraft uns schenkt, um durch uns zu wirken. Und Gott hat ihnen das Leiden nicht weggenommen. Er hat sie klein gehalten, sage ich mal so krass, indem er ihnen immer wieder Leiden zugelassen hat in ihrem Leben. Gerade der Apostel Paulus schreibt dann in 2. Korinther 12, Vers 7 von einem Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, die er auch hat. Bis in den dritten Himmel hat er ja Offenbarungen bekommen. Muss also sehr gesegnet worden sein vom Herrn. Aber zugleich eine Krankheit oder ein Pfahl, der nicht näher erklärt wird. Manche vermuten, es seien Augenleiden, aber das ist alles Spekulation. Schmerzen oder irgendwelche Anfechtungen, man weiß es nicht genau, was es ist. Aber im völligen Vertrauen auf den Herrn zitiert Paulus die Verheißung, 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Können Sie das begreifen? Ich betone es mal so, wenn ich schwach bin, bin ich stark, indem das Ich Christi mich erfüllt. Das mein Ich, der alte Adam, ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken. Er kennt seine Schwachheit, aber Christus in mir, das ist dann, er ist dann meine Stärke. Bevollmächtigung zum Dienst im Reich Gottes durch Gottes Kraft in uns und durch uns hindurch wirkend. Von diesem Geheimnis spricht der Apostel. Und nicht nur er, die ganze Heilige Schrift. Leiden kann ferner dazu führen, dass wir Geduld lernen. Dass wir nicht alles sofort erwarten und erhoffen können. Und das gilt auch für das Gebetsleben, bei dem es gilt, beharrlich zu sein. Und ein letzter Punkt über den Sinn des Leidens, bevor wir dann zur Überwindung des Leidens gelangen, zumindest jetzt im Vortrag. Im Leben sollte es auch vielleicht gelingen mit Gottes Hilfe. Das ist das Leiden für Jesus, das bei Christen noch zusätzlich gegeben ist. Es existieren ja manche Kreise und Richtungen, die meinen und verkündigen, als Christ gehe es immer nur bergauf. Etwa nach dem Motto, Christen sind immer glücklich und unbeschwert. Ihnen gelingt alles, was sie wünschen. Fast schon wie im positiven Denken. Vielleicht kennen Sie diese Weltanschauung. Ich habe auch Literatur zu diesen Themen mitgebracht. Das ist eine Art Gedankenmagie, dass man sagt, stell dir vor, ein Haus, und du bekommst es dann auch. Stell dir vor, Gesundheit, dann kriegst du sie. Auch Visualisierung, man stellt sich Bilder vor. Auch in christliche Kreise ist das leider eingedrungen. Ja, ja, natürlich. Aber Wohlstandsevangelium, was alles heute so rumspukt in manchen Köpfen und auch Kreisen und Gemeinden, da sind sicherlich mancherlei Gefahren. Ich habe auch schon mal über das Thema gesprochen, dann kam dann ein Bruder, ich nenne ihn jetzt mal so, und sagte, das stimmt, ist ja nur die halbe Wahrheit, Gott kann alle Krankheiten hinwegnehmen und was wir leiden, das ist doch gar nicht mehr notwendig und so. Ja, also da sind Welten dann dazwischen. Da weiß man nichts vom Segen des Leidens, der auch darin liegen kann. Natürlich möchte ich gar nicht bestreiten, dass Gott helfen und heilen kann. Wir stehen hier in dieser Spannung. Gott kann, aber er muss nicht helfen und heilen in jeder Situation oder immer sofort oder gleich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Des Leidens hatten wir schon angesprochen, das Leiden um Jesu Willen. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen, so sagt der Herr. Und da müssen wir realistisch sein, das erleben ja auch viele Christen. Es kann also sogar zusätzliches Leiden dem Christen auferlegt sein. Nun aber komme ich zum letzten und entscheidenden Teil, der Weg zur Überwindung des Leidens. Gibt es einen Weg zur Überwindung des Leidens? Dazu einige Erkenntnisse aufgrund der Heiligen Schrift. Zunächst, liebe Geschwister, gilt es, sich durch das Leiden nicht von Gott wegtreiben zu lassen, sondern zu sagen, näher mein Gott zu dir. Näher mein Gott zu dir. Das soll ja auch angeblich auf der Titanic gespielt worden sein. Es ist nicht ganz sicher wohl, aber kann gut sein, dass dann die Tanzkapelle plötzlich, als das Ende nahe war, dann dieses Lied gespielt hat, was dann wirklich hilft, dieses Gebet und eben nicht die Tanzrhythmen. So schön die vielleicht auch rein musikalisch gesehen sein können, aber das hilft dann nicht, wenn es ums Entscheidende geht. Näher mein Gott zu dir. Manche Menschen tun allerdings das Gegenteil. Sie sagen, an einen Gott, der mir so etwas zufügt, kann ich nicht glauben, den kann ich nicht akzeptieren. Und sie kommen weiter von Gott weg oder verleugnen ihn ganz. Ein Hiob hingegen kann uns lehren, ganz an Gott festzuhalten, trotz aller Plagen. Und das ist ein Kernsatz, den ich jetzt so wiedergeben möchte. Ganz auf Gott zu vertrauen und von ihm allein Hilfe zu erhoffen, das bedeutet bereits unsere Rettung. Ganz auf Gott zu vertrauen und von ihm allein Hilfe zu erhoffen, das bedeutet bereits unsere Rettung. Ein entscheidender Bibelvers in dem Zusammenhang, auch für mich immer wieder hilfreich gewesen, ist 1. Korinther 10, Vers 13. Kennt ihr die mal auswendig? Ja, sinngemäß, richtig. Wörtlich heißt es, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern der es so macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also wir dürfen wissen, jeder von uns und jede von uns hat eine andere Kraft. Mehr oder weniger Kraft, Dinge zu tragen. Und das weiß auch der Herr. Er ist ja barmherzig und der eine kann mehr, der andere weniger tragen. Und hier steht, und darauf verlasse ich mich persönlich einfach immer wieder auf die Zusage, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über deine individuelle Kraft. Und dass die Versuchung, das ist das Zweite, so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt, dass sie nicht ewig dauert, mal so salopp gesagt, endlos ewig dauert. Spätestens im Himmel ist es natürlich vorbei, aber vielleicht hat sie auch auf Erden nur eine begrenzte Zeit. Darauf dürfen wir einfach bauen, daran dürfen wir uns festhalten. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, ist das Weitere. Wenn die Lasten da sind, hilft er uns auch, sie zu tragen. Wir müssen es nicht allein tragen. Psalm 68, Vers 20. Das andere war 1. Korinther 10, 13. Psalm 68, 20, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er schenkt uns die Kraft, Leiden zu ertragen. Und dabei gilt es ferner folgenden Unterschied zu beachten. Das wird oft übersehen, nämlich Überwindung des Leidens bedeutet nicht, dass wir befreit sind von jedem Leiden. Überwindung des Leidens bedeutet nicht unbedingt Befreiung vom Leiden. Was heißt das? Es kann zweierlei sein. Überwindung kann Befreiung sein vom Leiden, dass es wieder weggenommen ist, dass man plötzlich wieder gesund ist. Es gibt sicherlich auch wunderbare Heilungen manchmal oder dass sich Situationen wieder ins Positive wenden, familiärer Art oder was auch immer. Da gibt es immer wieder Wunder. Manchmal aber auch nicht. Und dann gilt es, im Leiden nicht zu zerbrechen, sondern es von innen her zu überwinden, im eigenen Herzen sich die Kraft schenken zu lassen zur Überwindung vom Herrn. In unserem gegenwärtigen Stadium der Heilsgeschichte, welches Stadium ist das? Endzeitliche Zubereitung, vorantichristliche Zeit, wie immer man es vielleicht sagen will. Und in unserer gefallenen Schöpfung ist Leiden noch gegenwärtig und kann jeden ereilen in dieser Zeit und in dieser gefallenen Schöpfung. Leiden wird erst überwunden sein, ich habe es auch schon erwähnt, erst im himmlischen Jerusalem, im Königreich Gottes, dann erst dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, Offenbarung 21, Vers 4. Erst dann. In dem Stadium leben wir jetzt noch nicht. Nochmal ganz klar zu betonen, auch wenn es manche Kreise vielleicht meinen. Nein, im himmlischen Jerusalem, da wird es dann keine Tränen, kein Leid mehr geben. Jetzt sind wir noch nicht befreit von allem Leiden, aber Gott schenkt uns die Kraft, das Leiden zu ertragen, am Leiden zu wachsen und damit mitten im Leiden den Sieg über das Leiden zu gewinnen. Mitten im Leiden den Sieg über das Leiden zu gewinnen. Auch dann, wenn es nicht hinweggenommen werden sollte. Das Entscheidende ist somit nicht vom Leiden in jedem Falle befreit zu sein und gar kein Leiden mehr zu erwarten, sondern im Leiden den Sieg über das Leiden zu erringen. Und zwar, und ohne dies wäre jetzt das alles unvollständig, was ich gesagt habe, nicht einfach nur so im Leiden durch stoische Philosophie oder durch mystische Versenkung oder irgendwas, sondern durch das Leiden Jesu Christi und die Annahme dieses Leidens. Das ist der Kern des Ganzen. Und der Schlüssel. Durch das Leiden Jesu Christi und die Annahme dieses Leidens, das für uns vollbracht wurde. In seinem Buch Warum lässt Gott das zu? Erzählt der Journalist Peter Hane von einer fiktiven Gerichtsverhandlung. Ich möchte es mal so wiedergeben, das ist einfach ein Bild. Es ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich möchte es, weil wir vielleicht besser verstehen können, mal so illustrieren. Und zwar schreibt er, dass am Ende der Zeiten sich eine leidgeplagte Menschheit entschlossen habe, Gott anzuklagen, dem es in seinem schönen Himmel so gut geht, während auf der Erde Kriege, Katastrophen und andere vielfältige Formen von Leiden herrschen. Die Menschheit schwingt sich zum Richter über Gott auf. Es geht natürlich überhaupt nicht, aber mal rein fiktiv hier so vorgestellt. Und die Menschen verurteilen dann Gott zu folgender Strafe. Er soll als Jude auf die Welt kommen müssen, weil die Juden brutal verfolgt worden sind. Bis heute, ja. Er soll unehelich geboren werden müssen, weil solche Kinder und ihre Mütter immer wieder Entehrung und Entbehrung erfahren müssen. Uneheliches Kind ist schon mal komisch angesehen, Mutter und Kind. Er soll von seinen engsten Freunden verraten und von seinen Feinden mit falschen Anschuldigungen überhäuft werden und schließlich grausam verspottet, gequält und getötet werden. Dieses Urteil spricht die Menschheit über Gott, dem es in seinem Himmel ja so gut geht, in seinem schönen Himmel, und wir hier auf der Erde müssen ja so leiden. Also als Jude, unehelich, verraten, gegeißelt, geschlagen, verspottet, gequält werden. Er soll sämtliche Arten des Leids erdulden, die Menschen erdulden müssen. Und triumphierend schreit die Menge ihr Urteil hinaus. Langsam. Dieses Urteil hat die Menschheit bei der Gerichtsverhandlung über Gott gefällt. Ja, dieser Gott so weit ferne und kümmert sich nicht um uns. Ja, und er soll diese Leiden erleben müssen. Und plötzlich, Sie haben jetzt schon vorgegriffen, plötzlich wird es in dieser fiktiven Gerichtsverhandlung ganz ruhig. Ein Raunen geht durch die Reihen. Was ist passiert? Plötzlich erkennt einer nach dem anderen, dass das Gott ja alles schon getan hat, freiwillig, ohne dass die Menschheit ihn dazu verurteilen musste oder konnte. Er hat das ja freiwillig getan. Er ist nicht in seinem schönen Himmel geblieben, sondern alle diese Leiden hat er auf sich genommen. In seinem Sohn Jesus Christus, im jüdischen Volke geboren, als uneheliches Kind verschrien, weil er Josef nicht der Vater war. Man konnte die Jungfrauengeburt auch nicht überall verstehen damals. Heute leider auch nicht. Als uneheliches Kind verschrien von engsten Freundeskreis Judas, verraten, grausam verspottet, gequält und getötet. Er nahm das alles auf sich, aber nicht aus eigener Schuld, wie ich auch schon gestern ausgeführt habe. Er war schuldlos, nein, sondern für uns, um uns zu erlösen. Ich finde diese Erzählung zwar etwas gewagt, wie gesagt, aber vielleicht macht es uns deutlich, dass eben Gott kein ferner Gott ist, wie vielleicht in anderen Religionen, etwa im Islam, ja, dieser ganz weit entfernte Allah, wo wir uns immer wieder niederwerfen müssen und die Barmherzigkeit eben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Nein, er ist uns ganz nahe gekommen, ist Mensch geworden, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, um uns zu erlösen von unserer Sünde am Kreuz auf Golgatha. Er wurde dort gemartert, kreuzige ihn, haben sie dann gerufen. Das ist natürlich richtig dann. Und deshalb folgendes. Die Kraft zur Überwindung des Leidens kommt von demjenigen her, der selbst durch das Tor des Leidens geschritten ist, im Tod am Kreuz. Nur von ihm kommt die Kraft zur Überwindung. Von unserem Herrn Jesus Christus. Bereits Jahrhunderte vor seinem Kommen ist beim Propheten Jesaja das Schicksal des für uns leidenden Gottesknechtes vorausgesagt. Jesaja 53, 3 bis 5. Ich lese nochmals diese bekannten Verse, wohlbemerkt im Alten Testament stehen, nicht im Neuen. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Stellvertretung. Dieses Geheimnis habe ich auch gestern schon versucht zu erklären. Er für uns. Er wird unsere Sünde und wir werden seine Gerechtigkeit. So wie sie auch Martin Luther in unübertroffener Weise in seiner Predigt beschrieben hat. Im Leiden dürfen wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen und in seinen Händen geborgen wissen. So kann der Apostel Paulus sagen, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, so gehören wir dem Herrn. Wer in dieser Gelassenheit lebt, der kann Schicksalsschläge auch viel besser verkraften. Der lebt in einer heiligen Gelassenheit. Nicht in einer oberflächlichen Gelassenheit, oder? Lass sie doch alle machen, so nach dem Motto. Nein, in einer heiligen Gelassenheit. Mir kann nichts geschehen, wenn ich in der Hand des Herrn bleibe, auch nicht von Menschen, die mir Böses wollen. Ich habe auch lange gebraucht, um zu dieser Erkenntnis und zu diesem Stand zu kommen. Und wir werden es auch nie vollkommen erreichen, aber ich denke, wenn wir etwas davon begreifen, von dieser heiligen Gelassenheit, wird unser Leben auch viel friedvoller und ruhiger, auch in den Stürmen sein. So hat Manfred Siebald in einem Lied einmal gedichtet, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden, wie weit muss ich laufen in dieser Welt, um wirklichen Frieden zu finden? Nie tiefer als in Gottes Hand, nie weiter als in seine Nähe, nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und Hiob ruft aus, in einem Augenblick der Siegesgewissheit, noch mitten im Leiden steckend, in Hiob 19, 25 und 26. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Im Alten Testament gesagt, Jahrhunderte vor Jesu kommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Mögen wir das mitten im Leiden sagen können, liebe Geschwister. Ich komme nun langsam zum Ende. Nochmals, damit uns das Leiden nicht verbittert, ist es hilfreich, einen Sinn dahinter zu suchen. Vieles können wir in diesem Leben nicht verstehen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es uns Gott zu seinem Zeitpunkt offenbart. Gott weiß alles. Und irgendwann werden wir erkennen, dass es am besten so war, wie es geschehen ist, auch durch die Irrungen und Wirrungen unseres Lebens hindurch. Führungen, die wir hier nicht immer sofort verstehen können, aber im Nachhinein dann sich uns langsam klären. Und daraus ergibt sich nun ein abschließender Gedanke. Im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10 und 11 schreibt der Apostel Paulus folgende geheimnisvollen Sätze in Gottes Wort. Ihn, nämlich Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Die Gemeinschaft des Leidens, Gemeinschaft der Auferstehung, das tiefste Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott in Christus. Es bleibt klar zu unterscheiden, unser Leiden bewirkt keine Erlösung. Nicht, dass wir denken, unser Leiden kann etwas mitleisten, zur Sühne, zur Erlösung, wie es ja in manchen Konfessionen und Religionen gelehrt wird, um jetzt nicht noch konkreter zu werden. Es ist ja so, dass manche Heiligen, dass wir Christi noch vervollkommnen sollen und ähnliches. Ja, das ist eine schlimme Irrlehre. Nein, keiner kann etwas hinzu oder hinweg tun vom Opfer Jesu Christi. Es ist vollkommen, vollgültig. Lesen Sie den Hebräerbrief. Ein für alle Mal alles vollbracht, Hebräer 9. Unser Leiden bewirkt keine Erlösung, ob wir jetzt Heilige oder Unheilige sind oder was auch immer. Die Erlösung hat allein Jesus Christus am Kreuz vollbracht. Übrigens, Heilige sind wir alle, soweit wir wiedergeboren sind, nach biblischem Verständnis jetzt verstanden. Aber nicht in dem Sinne, dass wir etwas erstatten könnten, zur Erlösung hinzu, zusätzlich. Unser Leiden bewirkt keine Erlösung, die hat allein der Herr vollbracht. Aber unser Leiden kann uns enger in die Gemeinschaft mit ihm bringen. Das ist dieses Geheimnis nach Philipper 3, Vers 10 und 11. In die Gemeinschaft seines Leidens, seiner Wunden und Schmerzen. Wenn wir so mit dem Leiden umgehen, dann ist uns das Leiden nicht Schaden, sondern Gewinn. Und so möchte ich formulieren, abschließend, Nachfolge Jesu bedeutet nicht frei sein von jedem Leid, sondern ihm nachfolgen, auch im Leid. Gerade dann und auch dann. Auch im Leid ihm nachfolgen. Gott lässt uns nicht im Stich, sondern er leidet mit uns und für uns in Jesus Christus. Und wir leiden mit ihm in der Nachfolge. Wir erleben das Leiden als Christen in und an der Welt. Wir leiden in der Welt und an der Welt, als gottfeindlicher Kosmos verstanden. Aber Gott liebt uns so, dass er sich mit unserem Leiden solidarisiert und Stellvertretung ermöglicht. So sehr liebt uns der Herr. Er lässt uns nicht allein, sondern schenkt uns Kraft, das Leiden zu ertragen, weil er uns in seinem Sohn den Weg des Leidens vorausgegangen ist. Und jetzt fehlt noch etwas Wichtiges. Ich habe jetzt immer vom Leiden gesprochen. Was fehlt denn jetzt noch? Denken Sie gestern an den Schluss auch, der Trost. Ja, aber worin besteht denn der? Wenn jetzt das Leiden und das Kreuz alles wäre, dann würde ja etwas Entscheidendes fehlen. Auferstehung. Gut, die Auferstehung. Das Leiden des Gottessohnes war nicht das Letzte. Nach der Kreuzigung kam die Auferstehung. Das dürfen wir nicht weglassen oder vergessen. In der Auferstehung ist das Leiden überwunden und die Vollendung der Glaubenden vorweggenommen. Deshalb gilt, der Sünde Sold ist der Tod. Das haben wir gehört, aber damit hört es nicht auf, Römer 6, 23. Es geht weiter. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ohne Kreuz keine Auferstehung, ohne Auferstehung keine Hoffnung. Das gehört zusammen untrennbar. Kreuz, Auferstehung, Hoffnung, Vollendung, Ewigkeit. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, sagt uns Gottes Wort in Römer 8,18. Also die Zeit ist begrenzt, die Ewigkeit ist endlos. Bei allem Leiden sollen und dürfen wir uns das auch bewusst halten. Und das relativiert auch dieses Leiden, insofern, dass es uns den Blick weitet für die viel größere Ewigkeitsdimension. Aber der Herr kann auch in diesem Leben das Leiden entweder wegnehmen oder Kraft schenken, das Leiden zu ertragen, das Leid zu überwinden in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Gemeinschaft seiner Leiden, Gemeinschaft seiner Auferstehung, Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit. Soweit wollte ich Ihnen das vortragen. Nun lasst uns beten. Lieber Heiland, hab Dank, dass du den Weg zu uns Menschen gegangen bist, dass du nicht beim Vater geblieben bist, sondern dich erniedrigt hast selber bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, dass du das Leiden dieser Welt auf dich genommen hast, um uns zum Leiden zu erlösen, spätestens in der Ewigkeit. Aber schenk auch jetzt jedem von uns, der vom Leiden betroffen ist, Kraft im Leiden, das Leiden zu ertragen. Stärke uns und tröste uns und auch die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Lass uns deine Boten sein des Trostes, der allein in dir vollbracht ist. Und so geht es auch mit uns in diesen Tag, Herr. Schenk uns eine frohe Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und lass uns die ewige Herrlichkeit erreichen durch Leiden und auch durch Freuden hindurch, die du uns schenkst und auferlegst. Amen.